Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich heute wieder hier stehen darf, nachdem wir letzte Woche spontan umdisponieren mussten. Genau, ich habe heute das Vergnügen, den zweiten Teil von Kapitel 14 auszulegen. Wir haben ja beim ersten Mal von Martin schon gehört, bis Vers 25. Und ich möchte einmal nochmal kurz die Punkte zusammenfassen, weil praktisch der zweite Teil von Kapitel 14 unmittelbar darauf aufbaut. Wir haben in Kapitel 14 angefangen, davon zu lesen, von Weissagung und Sprachenrede. Der Schwerpunkt dabei war, dass Geistesgaben in der Gemeinde dafür da sind, um zu dienen, aber nicht dem Einzelnen, sondern der Gemeinde im Allgemeinen. Weissagung erbaut, ermahnt und tröstet, Sprachenrede jedoch ohne die Auslegung nicht. Die Kernaussage war, dass die Erbauung der Gemeinde wichtiger ist als ja, das Persönliche oder das Individuelle, wo der Einzelne sich vielleicht hervortun mag. Dann haben wir weitergelesen gehabt, dass auch Verständlichkeit entscheidend ist. Unverständliche Rede nützt niemanden. Paulus bevorzugt wenige verständliche Worte vor vielen Unverständlichen. Geistliches Reden muss verständlich sein, um zu lehren und zu erbauen. Und in den Versen 20 bis 25 haben wir gesehen, was passiert oder welche Wirkungen das auch auf Ungläubige haben kann, wenn all das, von dem wir gerade gehört haben, nicht der Fall ist. Denn es kann abschrecken, wenn Leute in die Gemeinde kommen, dann diverse Christen in verschiedenen Sprachen reden hören und keiner da ist, der Struktur bringt, keiner da ist, der Ordnung bringt, keiner da ist, der es erklärt. Gottesdienst soll auch ein Zeugnis sein nach außen. In unserem heutigen Abschnitt, in den Versen 26 bis 40, wird der Fokus noch ein Stückchen mehr auf die Ordnung im Gottesdienst gelegt. Es wird darum gehen, dass es natürlich viele beteiligt sind und das auch schön und gut ist, aber es geordnet vonstatten gehen soll. Denn Gott ist ein Gott des Friedens und nicht der Unordnung. Geistliches Wirken widerspricht Ordnung nicht, sondern braucht sie. Bevor wir jetzt in den Text einsteigen und diesen einmal lesen, möchte ich gerne mit uns gemeinsam beten. Herr Vater, hab Dank, Herr, für diesen wunderbaren Morgen. Hab Dank dafür, dass wir doch so zahlreich wieder hier sein dürfen, dass wir jetzt ja dir Loblieder singen durften, dass wir ja so viele Kinder haben, die jetzt auch in die Kinderstunde gehen und dort auch bereits dein Wort hören und erbaut werden. Und so wollen auch hier, wir, die wir hier sind, deinem Wort treu und gerecht sein und versuchen in Ordnung, diese Versammlung heute auch abzuhalten. Ja, schenke doch Verständnis für den heutigen Text, dass wir ihn in richtiger Weise auslegen, dass ein jeder auch was Konstruktives für sich mitnehmen kann. Und dort, wo vielleicht was Falsches wiedergegeben wird, weil wir auch alle nur Menschen sind, so bitte ich um deine Führung, Herr, und um deine Korrektur. Amen. Dann lass uns einmal den zweiten Abschnitt von Kapitel 14 gemeinsam lesen. Ich lese ab Vers 26. Wie ist es nun, ihr Brüder, wenn ihr zusammenkommt? So hat jeder von euch etwas, einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Alles lasst zur Erbauung geschehen. Wenn jemand in einer Sprache reden will, sollen es zwei, höchstens drei sein und der Reihe nach, und einer soll es auslegen. Ist aber keiner da, so schweige er in der Gemeinde. Er mag aber für sich selbst und für Gott reden. Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen es beurteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Denn ihr könnt alle einer nach dem anderen weissagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Eure Frauen sollen in der Gemeinde schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Oder ist es von euch das Wort Gottes ausgegangen? Oder es ist zu euch allein gekommen? Wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Wenn es jemanden missachten will, dann missachte es. Also ihr Brüder, strebt danach zu weissagen, und das Reden in Sprachen verhindert nicht. Lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Ja, es werden hier jetzt diverse Themen angesprochen, die Paulus hier nochmal zur Sprache gibt. Und dieses Kapitel, ja, hat sehr viel Gesprächsbedarf. Und auch zu vieler Gesprächsbedarf und auch Streitigkeiten innerhalb von Gemeinden geführt. Denn wir können es uns denken, jede Gemeinde lebt es faktisch anders aus, wie sie die Versammlung in der Gemeinde selbst lebt. Ich möchte mir auch nicht anmaßen, dass das, wie wir die Gemeinde halten, das einzig Wahre sei. Das möchte ich hier an dieser Stelle auch betonen. Lass uns doch mal Vers für Vers die Themen angehen. Wie ist es nun, ihr Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas, einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung, alles lasst zur Erbauung geschehen. Hier treffen wir bereits auf die Grundaussage des heutigen Themas. Jeder hat zwar etwas zu sagen, doch dient es auch der Erbauung. Vielfalt in der Gemeinde ist gut. Wir lesen von vielen Gaben und Diensten in der Gemeinde. Sie sind auch notwendig, um geistlich wachsen zu können, um gesundes Gemeindeleben auch zu leben. Doch geistliche Vielfalt braucht ein gemeinsames Ziel, in diesem Fall die Erbauung der Gemeinde. Viele unterschiedliche Menschen mit vielen unterschiedlichen Gaben bilden diese Gemeinde. Und da kommt es vor, dass der eine natürlich einen Psalm mitbringt, ein anderer wiederum eine gute Lehre und wiederum ein anderer eine gute Auslegung. Der Gottesdienst oder die Versammlung des Herrn ist beteiligungsorientiert. Sie ist nicht passiv, wo man sich zurücklehnt. Es ist ein Geschenk Gottes, dass eine Gemeinde viele Gaben hat und diese auch einzusetzen weiß oder möchte. Um ein positives Beispiel auch zu bringen, wozu das auch alles führen kann, ein zusätzlicher Gedanke, lesen wir auch im Psalm 133, in Vers 1, wo es heißt, siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind, wenn in Eintracht das Wort Gottes studiert wird, wenn es ausgelegt wird. Das ist alles grundsätzlich ein gutes Zeichen für eine Gemeinde und ist erstrebenswert, wenn viele sich beteiligen möchten. Jedoch sollte das in Harmonie geschehen. Und doch muss man leider oft feststellen, dass man nicht einer Meinung ist, dass man doch dann kreuz und quer redet. Der eine behauptet, wir gehen nach links, der andere behauptet, wir müssten nach rechts gehen. Und doch kann Einigkeit ohne Uniformität geben. Sascha hat uns gezeigt, wie das aussehen kann, als er von der Liebe gepredigt hat. Was es bedeutet, einander zu lieben, in Kapitel 13. Doch in Korinth finden wir scheinbar einen Zustand vor, in dem sich jeder selbst darstellen wollte, in dem jeder sich selbst der Nächste war und auf sich konzentriert hat. Sie verfolgten nicht ein übergeordnetes oder ein gemeinsames Ziel. Diese brüderliche Liebe ließ sich hier nicht erkennen. Sie waren nicht wie im Psalm in Eintracht beisammen. Der Grundgedanke ist daher nicht verkehrt. Und doch scheitern die Korinther an ihrer Umsetzung. Sie alle hatten etwas zu sagen und es musste jeder hören. Es entstand ein großes Durcheinander, in dem jeder den anderen übervorteilen wollte. Und jetzt die kritische Frage: Hat dies alles zu ihrer Erbauung beigetragen? Nein, mit Sicherheit nicht. Wir sehen ja, in welchem geistlichen Zustand Paulus die Gemeinde vorfindet, dass selbst von externen Quellen an ihn herangetragen würde, dass die Korinther gerade hier auf Abwägen sind. Sie brauchen noch Kindernahrung, obwohl sie eigentlich viel weiter sein müssten. Auch wenn ein Gedanke oder ein Thema besonders wichtig ist und gut, so nützt es niemanden, wenn es in Unordnung wiedergegeben wird und ich davon einem persönlich nichts mitnehmen kann. Um annehmbar zu sein, muss Dienst darauf hinwirken, dass das Volk Gottes aufgebaut wird. Wenn es Sprachenrede noch geben sollte, dann ordentlich und geordnet. Sonst ist es unnütz und widerspricht der Liebe, die das Ziel hat, aufzubauen. Und so mussten bestimmte Regeln her, die diese Zusammenkunft lenken sollten, und davon lesen wir jetzt in den folgenden Versen. Denn Paulus gebietet der Gemeinde in Korinth, ab Vers 27, wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es zwei, höchstens drei sein, und der Reihe nach. Und einer soll es auslegen. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde, er mag aber für sich selbst und für Gott reden. Was tut er zuerst? Er begrenzt zunächst die Anzahl an Personen, die was zu sagen haben. Es sollen nicht 10 Leute sein, es sollen nicht 5 Leute sein. Er sagt, 3 Leute maximal sollen in verschiedenen Sprachen reden. Und das auch nicht durcheinander, alle wie sie lustig sind, sondern einer nach dem anderen. Dies würde das Durcheinander und die Unordnung als Folge der Tatsache vermeiden, dass mehrere gleichzeitig reden. Was würde man denn mitnehmen, wenn es sich so verhielte? Kein Wunder, dass in der Schulzeit man im Unterricht leise sein sollte und der Lehrerin zuhören muss. Wenn die Lehrerin etwas erklärt und ich rede mit meinem Nachbarn, wie soll ich dann noch was von der Lehre mitnehmen? Wir waren jetzt vor kurzem in New York und nach Aufforderung meiner Eltern und meines Bruders, ich wollte mir unbedingt auch die New York Public Library anschauen. Und hatte dort einen begrenzten Zutritt nur. Man durfte da zum Beispiel auch nicht mit Handy rein. Man musste auch vorweisen, dass man auch ein Arbeitsbuch oder sonst was dabei hat, dass man wirklich sich aufs Lernen fokussieren wollte. Und ich bin in diesen Saal dann reingekommen. Es war riesig. Und ich würde mal behaupten, da waren zwischen 200 und 300 Leute drin. Und du hast nicht mal eine Stecknadel fallen gehört. Es war schon unangenehm, nur den Stuhl anzuschieben. Und beim Auflegen, wenn man das gehört hat, wie das so geheilt hat, ja, da war eine absolute Stille. Der Fokus lag komplett auf effektives Lernen. Das hat einem auch nochmal gezeigt. Stille, Ordnung, nacheinander. Das führt zum besseren Verständnis. Wenn da jetzt ein großes Durcheinander wäre, wozu soll ich in die Bibliothek gehen, wo ich mich nicht konzentrieren kann? Warum sollte es sich in der Gemeinde anders verhalten, wenn ich hierher komme, um erbaut zu werden, um die Predigt zu hören, um Gott anzubeten, wenn es hier nicht geordnet vonstatten gehen würde? Und dann der dritte Punkt, der zwingend notwendig ist, die Auslegung. Wenn ein Mann aufstand, um in Zungen oder besser gesagt in Sprachen zu reden, dann musste er zunächst feststellen, ob es jemanden gab, der in der Verantwortung war, das auch übersetzen zu können. Denn wem ist geholfen, wenn ich euch heute hier auf Italienisch predigen würde? Bis auf ein paar Einzelne, meine Familie, meine Oma, vielleicht Vincenzo noch oder Mattia, wenn er gerade hier ist, Giussi, wer sonst könnte das sonst verstehen, was ich hier zu euch spreche? Wie würde ich euch jetzt erbauen, wenn ihr heute Nachmittag dann nach Hause geht? Was hättet ihr mitnehmen können aus meiner Predigt? Dem Großteil der Gemeinde wäre damit nicht geholfen. Es sähe anders aus, wenn jetzt eine größere italienische Gruppe hierher kommen würde und ich in Absprache mit der Gemeindeleitung, meinem Vater darüber bitten würde, für mich zu übersetzen, dass sowohl die Gemeinde oder die Gruppe, die aus Italien kommt und keine deutsche Sprache mächtig ist, das versteht, als auch die Gemeinde, die hier deutschsprachig ist. Beim Umkehrschluss bedeutet das, ist keiner da, der das übersetzen kann, habe ich dieses Wort nicht in Sprachen auszulegen. Und deswegen sagt er auch, ist keiner da, so schweige er in der Gemeinde. Paulus verbietet Sprachenreden nicht, aber ist sie privat? Also sie ist privat, wenn es in der Gemeinde nichts nützt. Er konnte dort sitzen und im Stillen für sich und für Gott reden. Aber er durfte es nicht öffentlich tun, wenn sie nicht ausgelegt werden kann. Ab Vers 29 geht es dann weiter mit den Propheten. Propheten aber sollen 2 oder 3 reden und die anderen sollen es beurteilen. Auch hier wieder, nicht mehr als 2 oder 3 Brüder sollen prophetisch reden. Und wichtig hierbei ist, die Gemeinde ist dafür da und es soll es auch prüfen. Sie sollen es beurteilen, ob es sich wirklich um geistliche Eingebung handelt, um göttliche Eingebung, oder ob der Sprecher hier vielleicht ein falscher Prophet war. So gilt das auch heute. Wir alle stehen in der Verantwortung zu prüfen und zu beurteilen und das Gute zu behalten, das Schlechte wiederum zu bereinigen. Sage ich euch heute etwas Falsches, so ist es eure Verantwortung, mich eines Besseren zu belehren, falls ich mich irre. Nicht nur mir zuliebe, sondern auch der Gemeinde zuliebe. Und daran ist grundsätzlich auch nichts falsch, solange es in Liebe geschieht und die Bibel das Fundament bildet. Es heißt dann weiter, wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Hat ein Prophet eine direkte Mitteilung vom Herrn erhalten, so hat er diese der Gemeinde kundgetan. Meist folgte darauf eine Auslegung dieses Gedankens. Kommt es während der Auslegung zu einer neuen Offenbarung, so musste er der Erste pausieren, damit der mit der in Häkchen frischeren Offenbarung diese erste Gemeinde mitteilen konnte. Wieso dies? Nun, wer kennt es nicht? Ihr befindet euch am Mittagstisch und einer berichtet gerade von seinem Urlaub. Und wie aus dem Nichts kommt euch ein wichtiger Gedanke, den ihr doch unbedingt noch platzieren wollt. Und doch wollt ihr nicht den Redner, der gerade am Erzählen ist, unterbrechen. Und die Zeit verstreicht. Und umso mehr Zeit verstreicht, umso mehr vergesst ihr auch wieder von dem, was ihr eigentlich sagen wolltet. Und wenn ihr es dann doch wiedergebt, da sind wichtige Teile davon abhanden gekommen. Und so auch hier. Damit das nicht geschieht, sollte demjenigen Vorrang gegeben werden. Hinzu kommt ein Gedanke, den McDonald sehr treffend erkannt hat, finde ich. Je länger der Erste spricht, umso mehr wird er aus eigenem Antrieb statt aus göttlichen Inspirierten sagen. In langen Ansprachen besteht immer die Gefahr, vom Wort Gottes zu eigenen Ausführungen überzugehen. Göttliche Offenbarung ist jedoch allem anderen überlegen. Ich persönlich habe noch eine eigene Meinung zum Thema Prophetie, je nachdem, wie man es auslegt, ob sie heute noch da ist oder nicht. Doch zur Zeit oder zur Gründungszeit der Gemeinde war das ein sehr wichtiger Dienst. Gerade dann, wenn die Abwesenheit der Aposteln stattgefunden hat, sie gerade woanders gedient haben, war die Gemeinde von dieser Gabe besonders auch angewiesen, um auf den rechten Weg zu bleiben. Es heißt dann weiter, denn ihr könnt alle einer nach dem anderen weissagen, damit alle lernen und ermahnt werden. Ich genieße unseren ersten Sonntag im Monat, wo wir teilweise viele verschiedene Redner haben, die das Wort an uns richten. Jeder hat einen eigenen Gedanken, jeder hat seine persönliche Art und Weise, dies rüberzubringen. Und so sollte es auch sein, geordnet, hintereinander. Auf diese Weise wird die Gemeinde den größten Nutzen haben und dann auch in der Lage sein, wie es hier steht, zu lernen, aber auch an der richtigen Stelle zu ermahnen. Und dann wird uns hier eine sehr wichtige Stelle aufgetan. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan, nicht andersherum. In Korinth ist man dem Irrtum einhergegangen scheinbar, dass man besonders heilig sein würde, wenn der Geist die komplette Kontrolle des Körpers einnehmen würde. Je weniger Kontrolle er über sich selbst hatte, umso mehr würde er vom Heiligen Geist oder vom Geist Gottes ergriffen sein. Man könnte schon von einem passiven Zustand reden, der hier eingenommen wird. Wir kennen dieses Bild heute aus meist charismatischen Gemeinden. Oder auch um ein Beispiel zu nennen, das nach hinten fallen zum Beispiel, weil man ja so ergriffen sei vom Heiligen Geist. Ihr Lieben, wir sehen an vielen Stellen in der Bibel, dass das nach hinten fallen meist ein Zeichen für Gericht ist. Und hier bezogen auf unser heutiges Thema Unordnung passt das perfekt. Jesaja 28, Vers 13 spricht es kurz an, im zweiten Teil des Verses. Da heißt es damit, hingehen und rückwärts hinstürzen, zerbrochen und verstrickt und gefangen werden. Im Kontext des Verses heißt es, oder geht es um ein widerspenstiges, um das widerspenstige Volk, das Gottes Wort verachtete. Das Rückwärtsfallen ist hier eine direkte Folge göttlicher Zurechtweisung. Wir sollten uns nicht nach hinten neigen. Wenn wir uns niederneigen, dann immer nach vorne in Anbetung, auf unser Angesicht, auf unsere Knie. Niemals nach hinten. Und jetzt wieder den Bezug zum Vers zu bringen, ja? Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Ein solches Vorgehen wird gerade durch diesen Vers massiv angegangen. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann überlässt er uns Menschen immer noch die Kontrolle. Wir haben ja immer noch den eigenen Willen. Er drängt sich uns nicht auf, schon gar nicht gegen unseren Willen. Denn Gott hat uns den freien Willen gegeben. Wir sind keine Marionetten. Kontrolllosigkeit finden wir eher bei Dämonen, soweit mir das bekannt ist. Ja, Besessene, die von einem Dämon besessen sind, die sind nicht mehr Herr über ihren eigenen Leib, über das, was sie sagen. Doch uns Christen kann das nicht passieren. Der Prophet ist es, der die Prophetie zulässt, nicht andersherum. Und das übertragen auf uns heute. Wir sind stets Herr über unseren Geist, unsere Sinne und unser Handeln. Wir können festlegen, wann oder wie lange wir reden. Es ist nicht ein Geist, der von uns Besitz ergreift und uns willenlos werden lässt. Das kann nicht von Gott sein, denn dieser drängt sich den Menschen nicht auf. Gott macht nie etwas, das gegen unser Kontrollvermögen geht. So ist der Mensch nie dem Geist verfallen oder ausgeliefert. Wir sind es, die ihm Raum geben, nicht andersherum. Und hier dann nochmal ganz klar und unmissverständlich formuliert, Vers 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Gott ist kein Gott der ist ein Gott der Ordnung. Liegt diese in der Gemeinde jedoch nicht vor und dort herrscht ein Durcheinander, so kann man durchaus davon ausgehen, dass das nicht von Gott gewollt oder befürwortet wird. Manche Ausleger meinen sogar, dass dann der Geist Gottes dort nicht am Werk sein kann. Ein Kerngedanke hierzu. Prophetisches Reden ist prüfbar und nicht unantastbar. Keine unkontrollierte Eingebung, die gibt es nicht. Offenbarungen konkurrieren nicht, sie ordnen sich. Sie wollen sie nicht übertreffen oder überflügeln. Sie möchten auch nicht den Gedanken selbst lenken des Predigers oder desjenigen, der prophetisch reden tut, sondern sie wollen der Gemeinde dienlich sein. Und ich möchte diesen Gedanken nicht nur auf Prophetie ausweiten, sondern auch noch auf das Thema Predigen. So hält es sich auch mit Predigen. Der Heilige Geist überwältigt den Menschen nicht, sondern wirkt durch bewusste Verantwortung. Chaos ist kein Zeichen geistlicher Intensität, wie viele es zu sagen pflegen, sondern geistlicher Fehlsteuerung. In den Versen 34 und 35 folgt dann ein kleiner Einschub. Wir befinden uns ja immer noch unter dem Überbegriff Ordnung in der Gemeinde. Ja, wie soll eine Gemeinde vonstatten gehen? Und in diesen beiden Versen widmet Paulus nochmal den Zeilen den Frauen. Eure Frauen sollen in der Gemeinde schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Über diesen Abschnitt wird ebenfalls nicht gerne geredet und doch führt Paulus dieses Thema hier nochmals an. Wir haben darüber bereits einiges in der Predigt von Sascha aus Kapitel 11 lesen gehört, in dem es um die Unterordnung des Mannes unter den Christus und die Unterordnung der Frau unter den Mann ging. Der Fokus damals lag unter anderem darauf, ob die Frau das Haupt verdecken soll oder nicht. Daher möchte ich nicht zu sehr ins Detail gehen. Es ist für eine geordnete Gemeindezusammenkunft jedoch wichtig zu erwähnen. Wir leben in einer Zeit, in der das nicht mehr gilt. In der die Welt tut, was sie für richtig empfindet und das gegen Gottes Ordnungen. Und dies hat auch leider auch Einzug in die Gemeinden genommen. Denn der Teufel tut alles, um Gottes Ordnungen zu stürzen. Unsere Geschichte hat auch gezeigt, dass leider die staatlichen Gemeinden, aber auch die Funktion der Männer leider dazu beigetragen hat, dass es heute so weit kommen musste. Aber gerade Kapitel 11, 13 und 14, hätten wir alle danach gelebt, wäre es nicht so weit gekommen. Und so wieder zurück auf Korinth. Es muss vollkommen sein, dass in der Gemeinde nicht nur die Männer für viel Unruhe gesorgt haben, sondern auch die Frauen. Das Neue Testament macht an verschiedenen Stellen deutlich, dass Frauen vielfältige und bedeutende Dienste ausüben, jedoch keine leitende Funktion in der örtlichen Gesamtgemeinde übernehmen sollen. Ihnen kommt insbesondere eine zentrale Verantwortung im familiären Bereich und der Erziehung der Kinder zu. Ein öffentliches Auftreten mit lehrenden oder leitender Rede in der Gemeinde ist Ihnen damit nicht zugestanden. Ihr Dienstverständnis ist geprägt von der Anerkennung einer ordnenden Unterstellung unter dem Mann. Und Paulus bezieht das hier höchstwahrscheinlich nochmal aufs Gesetz, indem er meint, die fünf Bücher Mose, wo es unter anderem darauf heißt, in 1. Mose 3, Vers 16, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Es bedeutet, dass die Frau nicht mit Autorität sprechen soll in der Gemeinde. Wir hatten es auch schon in Kapitel 11, wo es auch in Vers 3 dann heißt, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus der Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Also jeder hat seine Funktion, die er einnimmt, und seine Verantwortung, die er einnimmt. Und dann führt er weiter aus. In der Gemeinde Fragen zu stellen, war während der Versammlung nicht erlaubt. Das sollten sie zu Hause bei ihren Männern tun. Und doch kann man sagen, Mensch, Fragen stellen, was ist denn daran schändlich? Wo belehre ich denn jemanden damit? Wo rede ich denn damit Autorität, wenn ich eine Frage stelle? Und doch kann das gezielte Fragen stellen dazu führen, sich über jemanden zu setzen. Und um das zu vermeiden, war das in der Versammlung nicht gestattet. Um euch auch ein kleines Beispiel zu nennen aus meinem beruflichen Umfeld. Ihr wisst, ich bin Moderator oder KVP-Moderator. Und das ist eigentlich mein täglich Brot, mit Fragestellungen mein Gegenüber zu hinterfragen, zu ergründen, die Situation besser zu verstehen. Und dadurch lenke ich das Gespräch ganz bewusst in die richtigen Bahnen, die ich für richtig erachte. Durch richtige Fragestellungen kann man das durchaus machen. Und damit kann er gegenüber auch in Erklärungsnot kommen. Du belehrst ihn also in diesem Fall nicht offensichtlich, indem du sagst, so und so ist es, sondern durch gezieltes Fragestellen den Gegenüber dorthin zu bewegen, einzusehen, dass die eigene Meinung doch nicht so richtig ist, ist auch in meiner Sicht auch eine sehr hohe Form, aber auch eine Form Autorität oder seine eigene Meinung dem Gegenüber aufzudrängen. Das mag an vielen Stellen gut und angebracht sein, doch in der Versammlung hat das zunächst, zumindest auch in dieser Art und Weise, nichts zu suchen. Vor allem nicht, wenn es von oben herabkommt. Und ich finde auch, das gilt nicht nur den Frauen, sondern auch den Männern. Es ist auch wichtig, hier nochmal zu sagen, dass es auch nicht Paulus seine eigenen Worte sind. Es ist ein Gebot Gottes. Und vielleicht soll damit auch die Ordnung veranschaulicht werden. Doch eins sollte uns Männern dadurch auch gewiss sein. So wie die Frauen sich daran halten soll, in der Versammlung zu schweigen, obliegt es dem Mann, in der Lage zu sein, auf die Fragen der Frauen antworten zu können. Wo sonst sollen sie sich denn ihre Fragen beantworten lassen? Wir als Männer haben diese Verantwortung und können uns dem nicht entziehen. So obliegt es jedem Einzelnen von uns, im Wort zu forschen, darin zu studieren, in enger Gemeinschaft mit dem Herrn zu leben, um auch Verständnis zu erlangen, um auch dem eigenen Haushalt gut vorstehen zu können. Sind wir nicht verheiratet, so befreit uns das nicht von diesem Dienst. So kann beispielsweise eine Schwester auf uns zukommen und uns diese Frage stellen. Oder eine Mutter. Oder. Oder wir nehmen das schon als Vorbereitung für die künftige Heirat. Wir Männer sind davon nicht befreit. In der Bibelstunde jedoch leben wir das anders. Diese Frage kann nämlich jetzt auch aufkommen. Warum haben wir das in der Bibelstunde denn anders ausgelebt? Wir sind für uns zu dem Entschluss gekommen, dass wir die Bibelstunde nicht als eine Versammlung ansehen, wie sie am Sonntag stattfindet, tut, Daher können die Frauen frei sprechen, offen ihre Meinung kundtun und Fragen stellen und auch gemeinsam beten. Was ich aber aus dem Gesamtkontext der Bibel entnehme, ist nach wie vor die Ausnahme, dass die Frau sich nicht über den Mann stellen darf. Und das gilt grundsätzlich. Ich möchte hier ausdrücklich betonen, dass dies mein jetziger Wissensstand darstellt. Und sollte ich mich in irgendeinem Punkt irren, so bitte ich auch gerne darum, auf mich zuzukommen und das Gespräch nochmal gerne anzugehen. Das ist zumindest, wie ich jetzt das Wort Stand heute auslege. Es heißt dann weiter in den Versen 36 und 37. Oder ist von euch das Wort Gottes ausgegangen? Oder ist zu euch, ist es zu euch allein gekommen? Wenn jener glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Paulus hat bereits erahnt, dass diese Worte nicht nur den Korinthern besonders aufstoßen würden. Auch in unserer heutigen Zeit ist es ein sehr großes Thema. Und daher fragt er hier mit Ironie, oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen, dass ihr jetzt in der Lage seid, zu erklären und zu tun, was richtig ist, und ihr wisst es besser? Die Korinther verstünden mehr von dieser Angelegenheit als der Apostel selbst. So dachten sie wahrscheinlich. Oder haben sie das Wort Gottes niedergeschrieben und kennen seine Position zu diesem Thema, dass sie die Einzigen seien, die das verstehen würden und richtig anwenden tun? Doch die Tatsache besteht, dass keine Gemeinde allein das Wort Gottes geschrieben hat und keine Gemeinde ein Exklusivrecht darauf besitzt. All das, was er ihnen erzählt und geboten hat, hat er sich nicht ausgedacht. Das sind die Anweisungen Gottes. Denn viele behaupten, dass der Korintherbrief viele Lehren enthalten würde, die nur Paulus persönliche Ansichten und Meinungen widerspiegeln würden. Doch gerade dieser Vers beweist den Gegenteil. Paulus stellt klar, die korinthische Gemeinde ist nicht der Maßstab. Seine Anweisungen sind Gottes Gebote und keine persönlichen Vorlieben. Und wir müssen anerkennen, dass Geistlichkeit zeigt sich auch darin, Korrektur anzunehmen. Und wir wissen aus 2. Korinther, dass die Korinther das auch getan haben. Und doch bleibt es so, dass es uns schwerfällt, Korrektur anzunehmen. Da nehme ich mich natürlich gerne auch an erster Stelle. Mein Vater kann davon ein Lied singen. Man hört nicht gerne, wenn man etwas falsch macht. Man hört nicht gerne Korrektur oder Kritik. Und doch, wenn man in einer ruhigen Minute darüber nachdenkt, so muss man anerkennen, in vielen Fällen, dass dahinter schon was steckt. Und Paulus sagt das jetzt hier nicht, weil er den Korinthern Böses tun will, sondern weil er sie liebt und möchte, dass sie sich an Gottes Gebote halten und darin wachsen. Aber dennoch muss er anerkennen, dass es Leute geben wird, die das nicht annehmen werden, die sich nicht eines Besseren belehren lassen. Und deswegen sagt er im Vers 38, wenn es aber jemand missachten will, der missachte es. Wer sich weigert, der weigere sich. Doch seid euch im Klaren, es gibt keine Alternativen. Das Wort ist sehr klar. Und so schließt er praktisch dieses Kapitel 14 mit den Gedanken ab, Vers 39, also ihr Brüder, strebt danach, zu weissagen und das Reden in Sprachen verhindert nicht. Lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Jetzt hat er so viel darüber gesprochen, sich im Zaum zu halten, es geordnet vonstatten gehen zu lassen, dass er die Brüder nicht verstrecken möchte. Und daher motiviert er sie zum Schluss, die Vielfalt an geistlichen Gaben, die Gott dieser Gemeinde geschenkt hat, die durch den Heiligen Geist gewirkt werden, auch einzusetzen. Nur sollten sie bedacht sein, dies in der richtigen Art und Weise auszuüben, dass es allen zur Erbauung diene. Die vier Hauptbestandteile einer gottesfürchtigen Versammlung lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Denn da heißt es, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Dies alles sollen wir tun mit Freude. Doch die richtige Haltung und Ordnung ist wichtig. Denn wem ist sonst geholfen? Der eigenen Gemeinde bringt es nichts. Außenstehenden, die zu Besuch sind, bringt es nichts. Und dem eigenen Ego tut es auch nicht gut. wenn man sich selbst in den Mittelpunkt stellt und Unordnung zulässt. Geistliches Leben braucht Freiheit und Struktur. Zusammengefasst jetzt nochmal für diesen heutigen Abschnitt. Geistliche Gaben dienen der Gemeinde, nicht dem Einzelnen. Ordnung widerspricht dem Geist nicht. Sie schützen ihn oder stützen ihn. Selbstkontrolle ist geistlich, Kontrollverlust nicht. Alles im Gottesdienst steht unter dem Maßstab der Erbauung. Und Gottes Wesen ist Frieden, nicht Chaos und Unordnung. Lasst uns zum Abschluss einmal gemeinsam beten.